Sag ihren Namen nicht, egal was du tust. Tu es nicht im Dunkeln, vor einem Spiegel. Denn die Leute, die es gemacht haben, erzählen nicht davon, dass jemand erschienen ist, sondern davon, dass etwas geblieben ist. Hey, hier ist Max. Willkommen bei Nachts erzählt Licht aus. Schön, dass du heute das Licht mit mir ausschaltest. In diesem Podcast geht es um dunkle Geschichten, um Legenden, Horror, wahre Verbrechen und Fälle, die bis heute Fragen hinterlassen. Zu Beginn jeder Folge hört ihr eine literarische Erzählung, inspiriert von bekannten Hintergründen und realen Fällen. Danach sprechen wir über die Herkunft der Geschichte, ihre Entwicklung und das, was zwischen Mythos und möglicher Realität liegt. Tja, dieser Podcast entsteht komplett in Eigenarbeit, von der Recherche bis zum Schnitt. Falls ihr das Projekt unterstützen möchtet, gibt es dafür jetzt auch die Möglichkeit. In dieser Folge geht es um eine der bekanntesten Urban-Legenden überhaupt. Einen Namen, den fast schon jeder einmal gehört hat. Bloody Mary. Wenn du bereit bist, mach das Licht aus. Bevor wir beginnen, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge geht es um eine urbane Legende und Spiegelrituale, die Unbehagen auslösen können. Wenn dich solche Themen belasten, höre diese Folge bitte später. Hilfsangebote findest du in den Shownotes. Wie immer, bevor wir in die Geschichte gehen, kurz eine Einordnung. Bloody Mary gehört zu den bekanntesten urbanen Legenden der Welt. Die Geschichte wird seit Jahrzehnten weitererzählt. Und das Grundprinzip, ein dunkler Raum, ein Spiegel und ein Name, der mehrmals ausgesprochen werden soll. Was danach passiert, unterscheidet sich je nach Erzählungen. Manche berichten von einem fremden Gesicht im Spiegel, andere von Schatten, Geräusche oder einer Gestalt, die plötzlich hinter ihnen erscheinen soll. Die Legende gehört bis heute zu den bekanntesten Mutproben überhaupt. Die folgenden Szenen erzählen eine bekannte Legende nach und beruhen nicht auf dokumentierten Ereignissen. Manche Namen tragen keine Geschichte. Sie erschaffen sie erst, wenn man sie ausspricht. Ein Spiegel reflektiert nur. Ein Raum bleibt, was er ist. Doch eine alte Legende sagt, dass genau das nicht immer stimmt. Doch jede Erzählung beginnt gleich. Mit einem Moment, in dem das Licht ausgeht. Denn ab jetzt ist das Licht aus. Es war keine spontane Idee. Und genau das machte es im Nachhinein so viel unangenehmer. Anna kannte die anderen lange genug, um zu wissen, wie sie reagieren würden. Markus machte sich über solche Geschichten grundsätzlich lustig. Leonie war neugierig genug, um trotzdem mitzumachen. Und Tobias? Tobias sagte meistens wenig, bemerkte dafür aber Dinge, die den anderen oft entgingen. Anna hatte das Thema nicht einfach aus Langeweile in den Raum geworfen, sondern immer wieder über mehrere Tage hinweg fast beiläufig erwähnt, so als würde es ihr selbst gar nicht auffallen, dass sie immer wieder darauf zurückkommt. Zwischen ganz normalen Gesprächen, zwischen belanglosen Themen, taucht es plötzlich wieder auf, wie ein Gedanke, der sich leise festsetzt und nicht mehr ganz verschwindet. Sie hatte das erste Mal darüber gesprochen, als sie zusammen in der Küche standen, spät am Abend, müde genug, dass Gespräche langsamer wurden und Pausen länger anhielten. Ohne großen Einstieg hatte sie einfach gefragt, ob sie diese Geschichte eigentlich noch kennen. Diese alte Sache mit dem Spiegel, mit den Namen, mit der Dunkelheit. Natürlich kannten sie es alle. Diese Art von Geschichte verschwindet nie wirklich, egal wie alt man ist oder wo man sie hört. Irgendjemand erzählt sie immer wieder, leicht verändert, aber im Kern bleibt sie gleich. Ein dunkler Raum, ein Spiegel, eine Kerze und ein Name, der mehr Bedeutung bekommt, je öfter man ihn ausspricht. Anna hatte damals darüber gelacht und die anderen hatten mitgelacht. So wie man eben lacht, wenn man sich über etwas lustig macht, das man eigentlich längst hinter sich gelassen hat. Aber bei ihr war dieses Lachen nicht ganz sauber gewesen. Denn für sie ging es nicht darum, ob etwas passieren könnte. Sie hatte nicht dieses typische halbernste Interesse an Geistergeschichten. Was sie wollte, war deutlich einfacher und gleichzeitig viel persönlicher. Sie wollte beweisen, dass nichts passiert, dass hinter all diesen Geschichten nichts steckt außer Erwartung, Dunkelheit und einem Gehirn, das beginnt Dinge zu sehen, wenn man ihm lange genug die richtigen Bedingungen gibt. Kein Geist, kein Fluch, keine Stimme, die aus dem Nichts kommt. Nur ein Spiegel, der genau das zeigt, was davor steht. Und genau deshalb ließ sie das Thema nicht los. An diesem Abend saßen sie zu viert in Annas Wohnzimmer. Und es war einer dieser Momente, in denen sich die Zeit unbemerkt verändert. Niemand hatte geplant, so lange zu bleiben. Niemand hatte bewusst entschieden, dass es spät genug war, um solche Dinge überhaupt in Betracht zu ziehen. Es war einfach passiert. Der Fernseher blieb aus, Musik lief keine und das Gespräch hatte sich langsam von einem Thema zum nächsten bewegt, bis es irgendwann mehr aus Pausen bestand als aus Worten. Anna saß auf dem Boden, den Rücken gegen das Sofa gelehnt, die Beine leicht angewinkelt. Markus hatte sich in eine Ecke gedrückt und wirkte entspannt. Leonie lag quer über dem Sofa, halb eingewickelt in eine Decke. Und Tobias saß etwas abseits. Er sprach wenig, hörte dafür umso mehr und immer wieder wanderte sein Blick in Richtung Flur. Dort hinten lag das Badezimmer. Annas Wohnzimmer lag direkt neben einem kurzen Flur. Von dort aus führte links eine Tür in die kleine Küche. Am Ende des Ganges befand sich das Badezimmer. Es war keine große Wohnung, weshalb man jedes Geräusch aus den anderen Räumen hören konnte. Und irgendetwas daran schien seine Aufmerksamkeit immer wieder anzuziehen. Es war Leonie, die das Thema schließlich wieder aufgriff. Fast so, als hätte sie gespürt, dass es ohnehin im Raum stand. Sie drehte den Kopf leicht zur Seite und fragte in die Runde, ob sie das eigentlich schon einmal gemacht hätten. Dieses Ritual mit dem Spiegel. Markus reagierte sofort und verneinte, ohne zu zögern, dass er so etwas je ausprobiert hätte oder überhaupt ausprobieren wollte. Seine Stimme klang sicher, fast ein wenig zu sicher, so als würde er etwas abwehren, das er gar nicht ernst nehmen wollte. Anna lächelte daraufhin nur leicht und sah ihn an, ohne den Blick sofort wieder abzuwenden. Sie sagte ruhig, dass genau das doch der Punkt sei, denn wenn wirklich nichts daran wäre, dann gäbe es auch keinen Grund, es nicht einfach einmal auszuprobieren. Leonie richtete sich ein wenig auf, zog die Decke enger um sich und meinte, dass eigentlich jeder diese Geschichte kennt, aber kaum jemand sie jemals wirklich ausprobiert. Ihre Stimme war leiser geworden, weniger spöttisch, mehr nachdenklich. Für einen Moment sagte niemand etwas. Es war eine Art von Stille, in der eine Entscheidung gefällt wird. Anna nutzte genau diesen Moment und schlug vor, es einfach einmal zu machen. Richtig und ohne Abkürzungen, damit danach niemand mehr sagen kann, dass sie es nie ernsthaft versucht haben. Markus sah sie länger an, als wäre er dabei abzuwägen, ob es sich überhaupt lohnt, darauf einzugehen. Schließlich zuckte er mit den Schultern und sagte, dass es ihm egal sei, solange sie danach wieder zu etwas Normalem zurückkehren. Leone nickte langsam, ohne wirklich überzeugt zu wirken. Und Tobias stand auf, noch bevor jemand etwas hinzufügen konnte. Er ging in Richtung Flur, blieb kurz stehen und sah zurück, als wollte er sicherstellen, dass die anderen folgten. Seine Stimme war leise, als er sagte, dass sie es dann jetzt machen sollten, bevor jemand es sich anders überlegt. Gemeinsam verließen sie das Wohnzimmer und gingen den kurzen Flur entlang. Auf der linken Seite lag die Küche, ganz am Ende befand sich das kleine Badezimmer. Keiner sprach mehr, während sie langsam hintereinander den Flur entlang gingen. Das Badezimmer wirkte kleiner, als sie alle gleichzeitig darin standen. Der Spiegel über dem Waschbecken war groß genug, um sie nebeneinander zu zeigen, aber nicht so groß, dass man Abstand zueinander bekam. Jeder stand nah genug, um die Bewegungen der anderen im Augenwinkel wahrzunehmen. Anna erklärte ruhig, dass sie es richtig machen sollten, auch wenn sie selbst nicht daran glaubte. Sie sagte, dass sie das Licht ausschalten und nur eine Kerze benutzen würden, weil sich das Auge im Dunkeln anpasst und die Dinge anders wahrnimmt. Sie erwähnte, dass man den Namen mehrmals hintereinander sagen soll, ohne zu lachen oder abzubrechen. Und dann fügte sie noch hinzu, dass man währenddessen nicht wegschauen oder sich umdrehen sollte, egal, was man glaubt zu sehen oder zu hören. weil genau das laut den Geschichten der Moment ist, in dem sich die meisten selbst erschrecken. Leonie fragte leise, was passiert, wenn man es doch abbricht, und Anna zuckte leicht mit den Schultern und meinte, dass angeblich genau das der Punkt ist, an dem die Dinge schiefgehen, auch wenn sie selbst das für Unsinn hielt. Markus verdrehte leicht die Augen, sagte aber nichts mehr. Tobias stand bereits vor dem Spiegel und schaute hinein, als hätte er alles andere ausgeblendet. Anna griff schließlich zum Lichtschalter, zögerte einen Moment länger als nötig und drückte ihn dann. Das Licht verschwand. Das Badezimmer lag im Halbdunkeln und nur die Kerze ließ den Raum sichtbar bleiben. Die Flamme bewegte sich unruhig und mit jedem kleinen Zittern veränderten sich die Schatten im Spiegel, so als würden sie manchmal einen Moment zu spät reagieren. Anna stellte sich neben die anderen und sagte ruhig, dass sie einfach anfangen sollten. Sie stellten sich dicht nebeneinander vor dem Spiegel und sahen sich selbst an. Vier Gesichter in flackerndem Licht, vertraut und gleichzeitig leicht fremd. Bloody Mary. Ihre Stimmen waren ruhig, aber leiser als vorher. Bloody Mary. Noch bevor sie das dritte Mal ansetzten, verzögert sich Tobias einen Moment, als hätte er kurz den Faden verloren. Und sein Blick wandert nicht nur in den Spiegel, sondern ein kleines Stück weiter, dorthin, wo im Spiegel der Flur beginnen müsste. Er runzelte leicht die Stirn, als hätte er etwas gehört, das nicht laut genug war, um es einzuordnen, sagte aber nichts und sprach einfach weiter. Bloody Mary. Ein paar Sekunden vergingen. Nichts passierte. Diese Stille löste die Spannung schneller, als sie erwartet hatten. Markus ließ ein kurzes, trockenes Lachen hören und schüttelte den Kopf, als hätte er genau das erwartet. Das war's also, sagte er, und diesmal klang es nach echter Erleichterung. Leonie atmete hörbar aus und grinste leicht. Ganz ehrlich, ich habe kurz gedacht, jetzt passiert wirklich etwas. Anna musste ebenfalls leise lachen. Ja, ich auch, für einen Moment. Für einen kurzen Augenblick fühlte sich alles wieder normal an. Nur Tobias bewegte sich nicht. Sein Blick blieb auf den Spiegel gerichtet. Nicht auf sein eigenes Spiegelbild, sondern ein kleines Stück daran vorbei, als würde dort hinten etwas sein, das die anderen nicht bemerkten. Sein Atem war ruhiger geworden, als würde er versuchen, ein Geräusch nicht zu überdecken. »Tobi?«, fragte Leonie. Er reagierte nicht. Anna legte ihm vorsichtig eine Hand auf den Arm. Er zuckte leicht zusammen. Tobias schluckte. Seine Augen lösten sich keine Sekunde vom Spiegel. Da stimmt etwas nicht. Was denn? Fragte Markus. Die anderen sahen ihn an, dann wieder in den Spiegel. Tobias hob langsam die Hand und zeigte zwischen ihnen hindurch. Da, hinter uns. Fast automatisch drehten sich alle gleichzeitig um. Hinter ihnen führte der schmale Flur zurück ins Wohnzimmer. Nur schwach fiel etwas Licht aus dem Wohnbereich in den Gang, der auf der gegenüberliegenden Seite zur Küche weiterführt. Mehr war dort nicht. Leonie atmete hörbar aus. Du hast uns gerade richtig erschreckt. Aber es klang nicht mehr ganz überzeugt. Als sie sich wieder zum Spiegel drehte, hatte sich nichts verändert. Und doch fühlte es sich anders an. Tobias zeigte noch immer nach hinten. Er hatte die Hand keinen Zentimeter bewegt. Sein Blick war starr, als würde dort wirklich jemand stehen. Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Sie bewegt sich nicht. Niemand sagte etwas. Anna sah wieder in den Flur. Nichts. Nur Dunkelheit. Leonie trat vorsichtig neben ihn. Ich sehe niemanden. Was siehst du? Sagte Leonie leise. Tobias antwortete erst nach einer langen Pause. Eine Frau. Niemand sagte etwas. Wie sieht sie denn aus? Fragte Anna schließlich. Er schloss für einen Moment die Augen, als würde er die Antwort gar nicht aussprechen wollen. Seine Stimme zitterte. Ich weiß nicht, es ist zu dunkel. Ich sehe nur, dass sie dort steht. Markus schüttelt den Kopf. Ganz ehrlich, ich bin raus. Er ging zur Tür und verschwand im dunklen Flur. Seine Schritte entfernten sich in Richtung Wohnzimmer. Die Tür blieb einen Spalt offen. Die Kerze flackerte stärker. Schließlich atmete Anna tief durch. Genug, wir hören auf. sagte sie schließlich. Sie griff nach der Kerze. Leone nickte sofort. Ja, war vielleicht auch keine gute Idee. Als sie das Badezimmer verließen, gingen sie schweigend den Flur zurück. Markus war bereits einige Schritte voraus und hatte das Wohnzimmer schon erreicht. Als Anna und die anderen eintraten, hatte er sich bereits auf das Sofa gesetzt. Tobias schaute noch einen letzten Blick in den Flur. Und obwohl nichts passiert war, fühlte es sich an, als hätte etwas begonnen. Das Wohnzimmer war hell. Es wirkte alles normal. Die Tassen standen dort, wo sie sie vor einer halben Stunde abgestellt hatten. Und durch das gekippte Fenster drang das leise Zirpen der Grillen. Für einen kurzen Moment hatte Anna das Gefühl, dass sie sich tatsächlich völlig grundlos verrückt gemacht hatten. Sie ließ sich auf das Sofa fallen und atmete tief durch. Leone setzte sich neben sie und musste plötzlich lachen. Ganz ehrlich, sagte sie und schüttelte den Kopf, ich habe irgendwann wirklich geglaubt, da steht jemand hinter uns. Markus grinste. Und genau deshalb funktionieren solche Geschichten. Zum ersten Mal seit dem Badezimmer lachten alle. Die Anspannung schien langsam aus ihrem Körper zu verschwinden. Nur Tobias lachte wieder nicht. Er saß auf dem Sessel gegenüber und starrte weiterhin in den Flur. »Tobi?«, fragte Anna. Er reagierte nicht. Seine Augen bewegten sich langsam durch den Flur, als würde er jemanden folgen. »Alles okay?« Jetzt nickte er, aber sein Blick blieb dort. »Sie ist noch da.« Das Lächeln verschwand sofort aus Leones Gesicht. »Bitte fang jetzt nicht wieder damit an.« Tobias antwortete nicht. Markus schnaubte leise und verdreht die Augen. »Jetzt reicht's aber, da steht niemand.« Markus stand schließlich auf und strich sich mit der Hand über das Gesicht. Er wirkte erschöpft. Mit einem kurzen Kopfschütteln murmelte er, dass er jetzt wirklich etwas trinken müsse, bevor sie sich noch völlig verrückt machten. Langsam ging er durch den Flur, an der Badezimmertür vorbei und bog nach links in die Küche ab. Tobias ließ ihn keine Sekunde aus den Augen. Oder besser gesagt, nicht Markus selbst. Sein Blick folgte etwas, das sich unmittelbar hinter Markus durch den Flur bewegte. Sein Atem wurde flacher, seine Finger krallten sich unbewusst in die Armlehne des Sessels. Plötzlich spannte sich sein ganzer Körper an. »Nein«, flüsterte er kaum hörbar. Anna drehte sich sofort zu ihm. »Tobias, was ist los?« Er antwortete nicht. Sein Blick blieb starr auf den Flur gerichtet. Dann hob er langsam die Hand. Sie zitterte leicht. »Sie geht mit?« Leone verdrehte die Augen. »Jetzt reicht's wirklich.« Seine Stimme war kaum noch hörbar. »Sie folgt ihm.« Zum ersten Mal klang Tobias nicht mehr ruhig, sondern ehrlich verängstigt. Er schluckte schwer. Anna sah automatisch in den Flur. Natürlich war dort niemand. Nur Markus, der gerade in der Küche verschwand. Dann hörten sie das Klirren von Glas, einen dumpfen Schlag und danach Stille. Niemand sagte etwas. Anna machte einen Schritt Richtung Flur. Gerade als sie weitergehen wollte, blieb sie wie angewurzelt stehen. Aus der Küche war plötzlich ein leises Murmeln zu hören. Kein deutliches Gespräch oder ein verständliches Wort. Nur mehrere gedämpften Stimmen, die so leise ineinander übergingen, dass niemand hätte sagen können, wie viele es waren. Alle drei erstarrten. Leone hob langsam den Kopf. Hört ihr das auch? Keiner sagte etwas darauf, weil jeder zuhörte. Das Murmeln dauerte nur wenige Sekunden, klang es näher, dann wieder weiter entfernt. Als würde jemand ganz leise sprechen, direkt hinter einer geschlossenen Tür. Und genauso plötzlich, wie es begonnen hatte, verstummte es. Im ganzen Haus war es wieder völlig ruhig. Anna spürte, wie ihr Herz bis zum Hals schlug. Sie wollte etwas sagen, doch bevor ein Wort über ihre Lippen kam, hörte sie langsam Schritte. Da kam Markus bereits zurück. Ohne Glas und auf den ersten Blick sah alles normal aus. Er ging langsam zurück ins Wohnzimmer und setzte sich wieder auf das Sofa, genau an denselben Platz wie vorher. Aber niemand sagte etwas, denn irgendetwas an ihm wirkte verändert. Schließlich fragte Leone, »Und dein Wasser?« Markus sah sie fragend an. Er blickte lange auf seine leeren Händen, als würde er erst jetzt bemerken, dass sie leer war. Dann lächelte er leicht. Tobias starrte Markus ununterbrochen an. Immer wieder wanderte sein Blick hinter ihm, dann wieder in den Flur, dann zurück. Er rieb sich mehrmals über die Augen, als könnte er das, was er gesehen hatte, einfach wegblinzeln. Doch jedes Mal, wenn er aufsah, wurde seine Unsicherheit größer. Schließlich flüsterte er: Nein. Anna setzte sich neben ihn. Was ist? Er antwortete zunächst nicht. Er schüttelte nur langsam den Kopf, dann liefen ihm Tränen über das Gesicht. Ich kann sie nicht mehr sehen. Das macht mir Angst. Er rang nach Luft. Zum ersten Mal glaubte Anna nicht mehr, dass Tobias sich nur hineinsteigerte, denn seine Angst wirkte nicht gespielt. Sie kannte Tobias lange genug, um zu wissen, dass er nicht zu den Menschen gehörte, die anderen absichtlich erschrecken wollte. Er war der ruhigste von ihnen, der vernünftigste, und genau deshalb wirkte seine Angst plötzlich ansteckend. Anna spürte sich, wie ihr Magen langsam zusammenzog. Leonie sagte einfach überhaupt nichts mehr. Sie beobachtete Tobias nur noch. Für einen kurzen Moment glaubte Anna, dass es vielleicht doch noch gute Nachrichten gibt. Dann ist sie weg? Tobias schüttelte nur langsam den Kopf. Nein. Er schluckte schwer. Ich weiß nur nicht mehr, wo sie ist. Im selben Moment hob Markus langsam den Kopf. Er lächelte, aber dieses Lächeln erreichte seine Augen nicht. Tobias wich einen Schritt zurück. Bitte, schau mich nicht an. Zum ersten Mal fiel Anna etwas auf. Markus sah Tobias gar nicht wirklich an. Markus? Er drehte den Kopf zu Anna. Wieder traf sein Blick nicht ihre Augen, sondern einen Punkt hinter ihr. Dann lächelte er plötzlich wieder. Markus lauschte, als würde ihm jemand etwas zuflüstern. Dann nickte er langsam. Ja, sagte er leise, ich sag's Ihnen. Alle vier erstarrten. Anna spürte, wie ihr Herz schneller schlug. Er hob langsam den Kopf. Sie möchte nicht mehr zurück. Wer? Flüstert Anna. Markus sagte mit vollkommen ruhiger Stimme, die Frau. Niemand sagte etwas. Sie sah zu Tobias. Er stand zitternd im Wohnzimmer. Sein Blick war auf Markus gerichtet. Tobias schluckte schwer. Wir müssen zurück ins Badezimmer. Sie ist nicht im Spiegel geblieben. Er machte einen Schritt Richtung Flur. Irgendwas ist mit ihm zurückgekommen. Anna sah Markus an. Er lächelte noch immer, genau gleich, als hätte er jedes Wort gehört, als würde er sogar darauf warten. Gemeinsam gingen sie noch einmal den Flur entlang. Die Küche lag jetzt dunkel hinter ihnen. Vor ihnen stand die Badezimmertür noch immer halb offen, genau so, wie sie sie wenige Minuten zuvor verlassen hatten. Anna blieb kurz davor stehen, bevor sie langsam hineinging. Alles sah normal aus, das Waschbecken, die Kerze, der Spiegel. Sie trat näher, sah sich selbst an. Hinter ihr spiegelt sich der Flur. Dann hörte sie Schritte. Jemand blieb direkt hinter ihr stehen. Anna hob den Blick. Im Spiegel erschien Leonie und Tobias in Türrahmen hinter ihr. Aber Markus fehlte. Sie spürte sofort, dass trotzdem jemand direkt hinter ihr stand, ganz nah. Langsam drehte sie sich um. Markus stand hinter ihr, regungslos. Sein Gesicht wirkte vollkommen ruhig, fast freundlich. Anna drehte sich sofort zurück zum Spiegel. Leonie war dort, Tobias auch, sie selbst ebenfalls. Aber hinter ihr war nichts, nicht einmal ein Schatten. Markus stand direkt hinter ihr. Und existiert trotzdem nicht im Spiegel. Für einen einzigen Moment sagte niemand etwas. Langsam hob Markus den Kopf. Jetzt sah er Anna an. Jetzt kann sie dich sehen. Wer? Flüstert Anna. Markus antwortete nicht. Er hob nur langsam die Hand und zeigte auf den Spiegel. Dann begann Markus leise zu lachen. Tief, als würde er über etwas lachen, das nur er verstanden hatte. Dann geht das Licht aus, leise, ohne dass es jemand bemerkt. Die Geschichte endet, aber nicht das Gefühl, das bleibt. Das war die Geschichte. Jetzt kommen wir zu den Fakten, zu den Regeln. Was gibt es über Bloody Mary zu wissen? Als erstes würde ich gerne mit den Regeln starten. Also, denn angeblich soll das Ritual nur funktionieren, wenn man es richtig macht. Die bekannteste Version beginnt mit einem dunklen Badezimmer. Das Licht wird ausgeschaltet, oft bleibt nur eine einzelne Kerze brennen. Manche sagen, man soll alleine sein, denn in einer Gruppe wird es gefährlich. Dann stellt man sich direkt vor dem Spiegel und danach beginnt der eigentliche Teil des Rituals. Der Name Bloody Mary muss laut ausgesprochen werden. Je nach Version 3-mal, 5-mal oder sogar 13-mal. Warum genau diese Zahlen verwendet werden, weiß heute niemand mehr. Wahrscheinlich wurde die Geschichte über Jahrzehnte immer weiter verändert. Aber eine Sache taucht fast überall auf. Man darf währenddessen nicht wegsehen. Der Blick muss im Spiegel bleiben. Manche behaupten sogar, dass genau das der Moment ist, in dem etwas erscheint. Nicht sofort, sondern langsam. Erst verändert sich angeblich das Spiegelbild, dann Schatten, dann kommen Bewegungen. Ein Gesicht hinter dem eigenen. Und genau da brechen die meisten ab. Interessant ist auch, dass fast jede Version davor warnt, das Ritual einfach mittendrin zu unterbrechen. Es gibt auch Regeln, nach denen man die Kerze nicht fallen lassen darf. Andere sagen, man sollte den Spiegel danach nicht berühren. Manche behaupten sogar, dass man nach dem letzten Aussprechen des Namens sich nicht sofort umdrehen sollte. Besonders oft taucht eine Regel auf, das Ritual muss beendet werden. Das heißt, die Kerze muss ausgeblasst werden und der Raum wird ruhig verlassen. Aber auch andere behaupten, man müsse sich verabschieden oder den Namen kein weiteres Mal mehr sagen. Also wenn ich das ausprobieren würde, würde ich auf alle Fälle das Ritual beenden und auf jede Kleinigkeit achten. Aber woher kommt eigentlich Bloody Mary? Jeder kennt diese Geschichte, aber ich habe zum Beispiel auch nicht gewusst, woher Bloody Mary eigentlich abstammt. Der Name kommt wahrscheinlich von Mary, die Erste von England. Und das Ritual selbst stammt aus dem alten Spiegelbräuchen. Also, wer war Mary, die Erste von England? Wenn man den Namen Bloody Mary hört, denkt man sofort an eine grausame, fast schon dämonische Figur, an jemand, der Menschen ohne Grund verfolgt hat. Aber die echte Geschichte dahinter ist deutlich komplexer und ehrlich gesagt auch viel interessanter. Mary, die Erste von England, wurde 1516 geboren, als Tochter von Heinrich den Siebten und Katharina von Aragon. Ihre Kindheit war zunächst alles andere als düster. Sie wuchs als Prinzessin auf, gut gebildet und streng religiös erzogen und mit einer klaren Rolle im königlichen System. Sie galt als intelligent, sprach mehrere Sprachen und hatte eine enge Bindung zu ihrer Mutter. Das wird noch wichtig sein. Der Bruch kam erst später und das war entscheidend. Als ihr Vater sich von der katholischen Kirche trennt, um seine Ehe annullieren zu lassen, verändert sich Marys Leben komplett. Ihre Mutter wurde verstoßen. Mary selbst verlor ihren Status als legitime Thronfolgerin und wurde politisch isoliert. Sie durfte ihre Mutter nicht mehr sehen, stand unter ständigem Druck, sich dem neuen protestantischen System anzupassen und lebte jahrelang in Unsicherheit. Und genau das war kein kleiner Einschnitt. Denn für Mary war der katholische Glaube nicht nur Religion, sondern auch Verbindung zu ihrer Mutter, zu ihrer Herkunft und zu dem, was ihr genommen wurde. Und genau das erklärt viel von dem, was später passiert ist. Als sie 1553 schließlich doch Königin wurde, hatte sie ein klares Ziel, England zurück zum Katholizismus zu führen. Aus heutiger Sicht wirkt das extrem, aber damals war Religion untrennbar mit Politik verbunden. Der Glaube war Staatsanordnung. Wer eine andere Religion vertrat, stellte automatisch die Machtstruktur in Frage. Und genau hier beginnt das Problem. Unter Mary wurden mehrere hunderte Protestanten als Ketzer verurteilt und hingerichtet, viele davon öffentlich verbrannt. Das klingt brutal und das war es auch. Aber wichtig ist, solche Strafen war im 16. Jahrhundert leider keine Ausnahme. Und warum hat sie das getan? Weil sie überzeugt war, dass sie das Richtige tut. Aus ihrer Sicht ging es nicht um Grausamkeit, sondern um Ordnung, um Glauben, um das Rettung der Seele ihrer Untertanen. In ihrer Welt war Ketzerei nicht einfach eine Meinung, sondern eine Gefahr für das Leben nach dem Tod und für die Stabilität des Landes. Der Name Bloody Mary, unter dem wir sie heute kennen, entstand übrigens erst später. Vor allem protestantische Historiker und Chronisten haben ihre Herrschaft stark negativ dargestellt und ihren Ruf geprägt. Also, aus einer realen Königin wurde mit der Zeit eine Legende. Aus politischer Gewalt wurde persönlicher Horror und aus dem Namen einer Herrscherin wurde etwas, das man heute im Dunkeln vor einem Spiegel ausspricht. Und wichtig noch zu sagen, unter ihrer Herrschaft wurden rund 280 bis 300 Protestanten als Ketzer verurteilt und öffentlich verbrannt, oft vor großen Menschenmengen, um ein klares Zeichen zu setzen. Diese Hinrichtungen trafen nicht nur einfache Gläubige, sondern auch bekannte Geistliche und Bischöfe. Genau diese Brutalität im Vorgehen prägte ihren späteren Ruf als Bloody Mary. Also jetzt wissen wir, woher der Name Bloody Mary kommt und wer dahinter steckt. Wie schaut es mit den Bräuchen aus? Woher kommt das eigentlich? Denn wenn man heute an das Bloody Mary-Ritual denkt, dann wirkt es wie eine reine Mutprobe. Ein Spiel, das man aus Neugier macht oder um sich gegenseitig zu erschrecken. Aber der Ursprung davon ist deutlich älter und ursprünglich hat es eigentlich überhaupt nichts mit Horror zu tun. Das habe ich selbst persönlich richtig interessant gefunden. Die Wurzeln liegen in alten europäischen Bräuchen, vor allem aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Damals glaubten viele junge Frauen, dass man durch bestimmte Rituale einen Blick in die Zukunft werfen kann, insbesondere wenn es um die eigene Ehe ging. Ein besonders verbreiteter Brauch war das sogenannte Spiegelritual. Dabei stellte sich eine junge Frau nachts, oft ganz alleine, vor einem Spiegel, meistens bei schwachem Licht und nur mit einer Kerze. In manchen Versionen mussten sie dabei eine Treppe rückwärts hinaufgehen und den Spiegel so halten, dass sie ihr Gesicht nur halb sehen konnten. In anderen Varianten sollte sie einfach lang genug in den Spiegel schauen, ohne sich zu bewegen oder wegzusehen. Die Idee dahinter war nicht, ein Geist zu beschwören, sondern etwas ganz anderes. Man glaubte, dass nach einiger Zeit das Gesicht des zukünftigen Ehemanns im Spiegel erscheinen würde. Nicht klar oder deutlich, sondern eher schemenhaft wie ein Schatten oder eine Verzerrung im eigenen Spiegelbild. Und genau hier beginnt der Punkt, an dem sich dieser Brauch langsam verändert hat. Denn nicht alle, die dieses Ritual ausprobierten, berichten von etwas Schönem. Einige erzählten, dass sie nichts sahen. Andere beschrieben verzerrte Gesichter und manche berichteten davon, dass sie plötzlich etwas Fremdes im Spiegel wahrnahmen, etwas, das sich nicht eindeutig erklären ließ. Es gibt sogar alte Erzählungen, in denen statt ein zukünftiger Ehemann ein Totenschädel erschien, ein Zeichen, dass die Person angeblich sterben würde, bevor sie heiraten. Diese Geschichten wurden weitererzählt über Jahre, über Generationen hinweg. Und jedes Mal wurde ein kleines Detail verändert. Also, aus einem harmlosen Zukunftsritual wurde langsam etwas anderes. Etwas, das nicht mehr Hoffnung, sondern Unsicherheit auslöste. Mit der Zeit verschob sich die Bedeutung komplett. Also der Fokus lag nicht mehr darauf, etwas Schönes zu sehen, sondern darauf, überhaupt etwas zu sehen. Und genau diese Erwartung wurde zum entscheidenden Punkt. Denn wenn man lange genug in einen Spiegel schaut, vor allem bei Dunkelheit und flackerndem Licht, beginnt das Gehirn anders zu arbeiten. Konturen verschwimmen, Schatten bewegen sich, das eigene Gesicht wirkt plötzlich fremd. Was ursprünglich als Blick in die Zukunft gedacht war, wurde dadurch zu einer Erfahrung, die sich kaum kontrollieren ließ. Und genau zu diesem Punkt kamen die ersten Gruselgeschichten dazu. Menschen begannen zu behaupten, dass das, was im Spiegel erscheint, nicht aus der eigenen Vorstellung stammt. Dass es etwas ist, das man ruft, wenn man sich lange genug darauf konzentriert. Später wurde daraus ein Spiel. Ein Name wurde hinzugefügt, Regeln wurden festgelegt, das Ganze bekam eine klare Form. Aus einem stillen persönlichen Ritual wurde etwas, das man in Gruppen macht, aus Neugier und Mutprobe. Und aus einem möglichen Blick in die Zukunft wurde eine Begegnung mit etwas, das man eigentlich gar nicht sehen wollte. Das Bloody Mary Ritual, wie wir es heute kennen, ist also kein einzelner Ursprung, sondern das Ergebnis vieler kleiner Veränderungen über lange Zeit hinweg. Ein alter Brauch verstärkt durch Angst und am Ende perfektioniert durch das, was unser eigener Kopf daraus macht. Also, aus der wissenschaftlichen Sicht nennt man das Droxler-Effekt. Wenn man lange genug in einen Spiegel schaut, passiert etwas Merkwürdiges. Nicht sofort und nicht offensichtlich, aber es geht schleichend voran. So langsam, dass man zuerst gar nicht bemerkt, dass sich etwas verändert hat. Am Anfang sieht man sich einfach selbst, das eigene Gesicht, ganz klar, vertraut und unverändert. Doch je länger der Blick darauf bleibt, desto mehr beginnt das Gehirn zu arbeiten. Oder besser gesagt, es beginnt Dinge wegzulassen. Unser visuelles System ist nicht dafür gemacht, ein vollkommen statisches Bild dauerhaft exakt gleich wahrzunehmen. Also wenn sich nichts verändert, wenn kein neuer Reiz kommt, fängt das Gehirn an, einfach Informationen auszublenden. Es spart Energie, reduziert Details, vereinfacht das Bild. Also, dieser Effekt ist bekannt als Droxler-Effekt. Dabei verschwinden Teile eines Bildes langsam aus der bewussten Wahrnehmung, wenn man einen Punkt lange genug fixiert. Ich schaue, dass ich auf Instagram so ein Bild reingebe, was du anstarren kannst. Ich habe es selbst mit den Bildern ausprobiert und es funktioniert wirklich. Entweder sehe ich eine andere Farbe oder ein Teil verschwindet einfach. War wirklich sehr spannend. Also im Alltag fällt das aber kaum auf. Aber vor einem Spiegel verändert es alles. Die Konturen des Gesichts beginnen weicher zu werden. Die Übergänge zwischen Licht und Schatten verschwimmen. Die Augen wirken dunkler, tiefer, als würden sie sich leicht verschieben. Und genau in diesem Moment passiert etwas Entscheidendes. Das Gehirn erkennt, dass etwas nicht mehr ganz passt. Und genau dann versucht es, dieses Bild zu korrigieren. Es sucht nach einem Muster, nach bekannten Formen, nach Gesicht natürlich. Denn unser Gehirn ist darauf spezialisiert, Gesichter zu erkennen. Selbst dann, wenn es eigentlich keine gibt. Wir sehen Gesichter in Wolken, in Schatten, in Strukturen, die gar keine sind. Und vor einem Spiegel bei schwachem Licht verstärkt sich dieser Effekt enorm. Die Kerze flackert, das Licht bewegt sich minimal, die Schatten verändern sich ständig. Das bedeutet, das Gehirn bekommt nie ein komplett stabiles Bild zusammen. Und genau das ist der perfekte Zustand, um Dinge zu sehen, die nicht wirklich da sind. Und Menschen berichten dann in solchen Situationen von verzerrten Gesichtern, von fremden Zügen, von einem Spiegelbild, das plötzlich nicht mehr ganz ihnen gehört. Ganz wichtig, diese Erfahrungen fühlen sich real an, also nicht wie Fantasie oder wie Einbildung, sondern wie etwas, das tatsächlich vor ihnen passiert. Und genau hier entsteht die Verbindung zur Legende. Denn wenn jemand ohne Vorbereitung in so eine Situation geht, wenn Dunkelheit, Erwartung und Anspannung zusammenkommt, dann sucht das Gehirn nach einer Erklärung für das, was es gerade wahrnimmt. Und eine einfache Erklärung ist oft die stärkste. Da ist jemand, nicht ich, nicht mein Spiegelbild, sondern etwas anderes. Und jetzt bleibt die Frage offen, gibt es Bloody Mary wirklich? Warum sehen Menschen überhaupt etwas im Spiegel? Mit genau dieser Frage beschäftigt sich der italienische Psychologe Giovanni Caputo und führt ein Experiment durch, das später weltweit bekannt wurde, weil die Ergebnisse erschreckend gut zu diesen alten Spiegellegenden passten. Das Experiment selbst klingt einfach harmlos. Also die Teilnehmer mussten sich allein in einen schwach beleuchteten Raum setzen. Kein Horrorfilm, keine Musik, keine Geschichten über Geister oder Dämonen. Nur ein Spiegel. Und sie bekamen eine einfache Anweisung. Sie sollten mehrere Minuten lang in ihr eigenes Gesicht schauen, ohne sich abzulenken. Mehr nicht. Nur die Dunkelheit und ein Spiegel. Am Anfang passierte genau das, was man erwarten würde. Die Menschen sahen einfach ihr Spiegelbild. Aber nach einiger Zeit begannen sich die Berichte zu verändern. Einige Teilnehmer beschrieben, dass ihr Gesicht plötzlich falsch wirkte, nicht komplett anders, sondern leicht verändert. Die Augen wirkten tiefer, die Haut fremder, die Proportionen verschoben sich minimal. Und genau das war erst der Anfang. Andere berichteten plötzlich von fremden Gesichtern im Spiegel. Nicht verschwommen oder undeutlich, sondern klar genug, dass sie glaubten, jemand anderen anzusehen. Manche sahen ältere Menschen, andere ein verzerrtes Gesicht, das sie nicht erkannten. Einige beschrieben sogar monströse oder dämonische Erscheinungen. Und mehrere Teilnehmer sagten später, sie hätten das Gefühl gehabt, nicht mehr allein im Raum zu sein. Dabei wichtig ist, diese Menschen wussten vorher nicht, was passieren könnte. Sie hatten keine Bloody Mary-Geschichte gehört, keine Erwartung zu den Ganzen, ein Geist zu sehen. Und genau deshalb ist das Experiment so interessant. Denn plötzlich gibt es eine wissenschaftliche Erklärung dafür. Also würde es geben. Wenn wir ganz ehrlich sind, heutzutage gibt es zu alles eine wissenschaftliche Erklärung. An was wir glauben und was wirklich dahinter steckt, finde ich, sind immer zwei Paar Schuhe. Jetzt möchte ich euch noch gern ein paar Erfahrungsberichte von Leuten erzählen, wie sie weltweit geschildert werden. Erster Fall: Patricia, 17. Als sie das Ritual ausprobiert hat, nicht allein, sondern mit zwei Freundinnen, nach einer Party. Sie stand im Badezimmer, Licht aus, nur eine Kerze. Alle haben gelacht, keiner hat es wirklich ernst genommen. Bis sie angefangen haben, den Namen zu sagen. Einmal, zweimal, dreimal. Patricia sagte, dass sie zuerst nichts gesehen hat, nur ihr eigenes Spiegelbild. Aber dann hat sich etwas verändert. Nicht im Raum, sondern in ihrem Gesicht. Die Augen wirkten dunkler, der Ausdruck fremd. Und dann passiert etwas, das sie bis heute nicht erklären kann. Sie hat geblinzelt. Ihr Spiegelbild aber nicht. In dem Moment hat sie angefangen zu schreien. Die anderen auch. Alle sind aus dem Bad gerannt. Am nächsten Tag hat sie versucht, darüber zu reden. Aber jede hat etwas anderes gesehen. Nur in einem waren sie sich einig. Da war etwas falsch. Emma, 19, hat das Ritual mehrmals gemacht. Beim ersten Mal nichts, beim zweiten Mal auch nichts. Beim dritten Mal? Tja, sie sagt, dass sie plötzlich ein anderes Gesicht gesehen hat. Nicht komplett anders, eher wie eine verzerrte Version von sich selbst. Älter, blasser und mit einem Ausdruck, den sie nicht beschreiben konnte. Aber das Schlimmste war nicht das Gesicht, sondern das Gefühl. Sie beschreibt es so. Es hat mich angeschaut, als wäre ich die falsche Person im Raum. Sie hat danach mehrere Wochen lang Spiegel gemieden. Jürgen, 25. Jürgen hat das Ganze aufgenommen, mit seinem Handy. Er wollte beweisen, dass nichts passiert. Er stellt die Kamera auf und stellt sich davor und beginnt: Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Im Moment selbst passiert nichts. Er beendet die Aufnahme, alles normal. Später schaut er sich das Video an und bemerkt etwas, ganz am Ende der Aufnahme. Hört man ein zweites Flüstern, ganz leise, zeitversetzt. Nicht seine Stimme. Er sagt, er hat die Datei gelöscht und nie wieder versucht, das zu wiederholen. Flora, 16. Flora war allein, spät abends, alle anderen schon im Bett. Sie hat das Ritual gemacht, einfach nur aus Neugier. Kerze an, Spiegel, Stille. Sie sagt, dass sie nichts gesehen hat, keine Gestalt, kein anderes Gesicht, gar nichts. Aber kurz bevor sie das Licht wieder anmachen wollte, ging die Kerze aus. Einfach so, ohne Luftzug, ohne Bewegung. Und in dieser Dunkelheit hat sie etwas gehört, direkt hinter sich. Ein Flüstern, ganz nah. Sie hat sich nicht umgedreht. Sie ist einfach rausgerannt. Und bis heute sagt sie, ich weiß nicht, was es war, aber es war da. David, 22. Für ihn war das einfach eine dumme Mutprobe. Er war allein zu Hause, hat das Licht ausgemacht und sich vor dem Spiegel gestellt, ohne Kerze, ohne Vorbereitung. Er hat einfach den Namen gesagt, mehrmals. Nach ungefähr einer Minute hat er gemerkt, dass sein Gesicht unscharf wird. So hat er es beschrieben. Als würde er sich langsam verändern. Und dann hatte er das Gefühl, dass hinter ihm jemand steht. Er hat sich nicht umgedreht. Er sagte, er konnte es nicht. Als würde sein Körper einfach blockieren. Er ist irgendwann einfach rausgerannt. Licht an, Tür auf. Nichts war da. Aber er meint später, ich bin mir sicher, ich war nicht allein. Das Problem ist, diese Dinge kann man nicht beweisen. Aber man kann sie auch nicht komplett ignorieren. Also, wenn du heute nachts ins Bad gehst und das Licht ausmachst und in den Spiegel schaust, dann stell dir nur eine Frage. Wenn sich dein Gesicht verändert, wenn deine Augen dich anders anschauen, wenn da plötzlich jemand steht, ist es dann wirklich Bloody Mary Oder bist du es? Oder ist es jemand anders? Und jetzt überlege es dir gut, ob du ihren Namen wirklich sagen willst. Und ehrlich gesagt, ausprobiert habe ich es nicht. Aber ich verstehe es, warum es so viele tun, und es würde mich auch reizen. Diese Mischung aus Neugier und dem Wissen, dass man vielleicht lieber nicht hinschauen sollte. Wenn ihr das schon mal ausprobiert habt, könnt ihr eure Erfahrungen gerne teilen, persönlich oder offen. Ich freue mich auf jede Nachricht. Dann sind wir heute am Ende angelangt. Danke, dass du zugehört hast. Wenn du selbst etwas erlebt hast oder eine Geschichte kennst, die dich bis heute begleitet, dann kannst du mir schreiben. Diese Briefe werden gesammelt und in einer eigenen Zusatzfolge vorgelesen. Geschichten, die sonst vielleicht nie erzählt werden. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Auf Instagram findest du Bilder zu den Orten, zu den Geschichten und zum Podcast. Danke, dass du ein Teil davon bist. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, findest du die Anleitungen in den Shownotes. Bis zur nächsten Geschichte, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Licht aus.